Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Barbara Weber.
Southern trees bear strange fruit.
Merkwürdige Früchte hängen an den Pappeln. Die Südstaatenbäume tragen merkwürdige Früchte. Blut auf den Blättern und Blut an der Wurzel. Schwarzer Körper baumelt im Südstaatenwind.
Als die afroamerikanische Sängerin Billie Holiday Strange Fruits 1939 zum ersten Mal im Café Society in New York sang, hatte es zuvor bereits 3 Lynchmorde an Schwarzen in den Südstaaten gegeben. Der Begriff Strange Fruit hat sich inzwischen als Synonym für Lynchmord etabliert. Black Lives Matter. Diese Forderung und die dahinterstehende Bewegung ist spätestens seit dem Mord an dem schwarzen US-Amerikaner George Floyd wieder omnipräsent. Dass nicht nur das Leben schwarzer Menschen zählt, sondern auch ihre Stimme und ihre alltäglichen Erfahrungen mit Rassismus, das ist auch ein Anliegen der Kunstszene. Was da in Bewegung kommt und welche Rolle die Forschung dabei spielt, darüber erfahren Sie später mehr. Unsere weiteren Themen. Jung, weiblich, extrovertiert. Was Social-Media-Nutzer auszeichnet. Passgenaue Literaturrecherche. Die Bibliothek der Zukunft ermöglicht die individualisierte Suche. Logbuch Corona. Ein Protokoll der Krise aus geisteswissenschaftlicher Perspektive. Und wir berichten über die dunkle Seite des Nobelpreisträgers und Kolonialmediziners Robert Koch. Wer in den sozialen Medien aktiv ist, das wissen am besten die Anbieter selbst, also Facebook, Apple, Twitter und Google, die über Unmengen an Daten verfügen. Weil sie die aber meist für sich behalten, hat die Wissenschaft es schwer, an konkrete Erkenntnisse zur Social-Media-Nutzung zu kommen. Ein weiteres Puzzlestück zum aktuellen Forschungsstand trägt nun die Universität Ulm bei. Dort haben Forscher die Nutzerschaft von den 3 Plattformen untersucht, die zum Medienimperium Mark Zuckerbergs gehören. Facebook, den Nachrichtendienst WhatsApp und das bilderbasierte soziale Netzwerk Instagram. Annika Schneider berichtet.
Alexa, spiel 1 live.
Du hörst 1 live, dein Radio für den Sektor. Live.
Eine Lehramtsstudentin in ihrer Kölner WG-Küche mit großem Holztisch vor grüner Wand. Wenn Lea Harris hier kocht, hört sie manchmal Radio. Ansonsten spielen klassische lineare Medien für sie kaum eine Rolle. Sie schaut wenig Fernsehen und liest keine Zeitung. Viel Zeit verbringt die Studentin hingegen in ihrem Zimmer auf dem Bett und dort auf Instagram.
In den meisten Tagen 4 bis 6 Stunden. Ich meine, da hat man halt direkt so seine Freunde beisammen, die posten dann da Stories, wo sie halt was erzählen, was sie gemacht haben oder einen mitnehmen auf deren Tag. So kriegt man irgendwie auch ganz viel mit, was sie so gerade unternehmen, wie es denen geht.
Rund 700 Menschen folgen Lea bei Instagram. Alle kenne sie persönlich, sagt die 22-Jährige, vor allem durch ihr Engagement als Erstsemester-Tutorin. Sie nutzt das soziale Netzwerk aber auch, um sich über aktuelle Themen zu informieren.
Bei der Tagesschau gucke ich auch immer gerne rein, weil die zu schauen, vergesse ich irgendwie abends total oft. Aber die haben dann halt so schöne Zusammenfassungen oder zeigen dann die aktuellen Themen. Ja, ganz kurze Videos oder Beiträge durch Fotos, dass man trotzdem noch weiß, was in der Welt so vor sich geht.
Lea Harris ist eine typische Social-Media-Nutzerin, jung und weiblich. Das zeigt eine aktuelle Studie der Universität Ulm, konzipiert von Professor Christian Montag, Leiter der Abteilung Molekulare Psychologie.
Bis jetzt war es so, dass die meisten Studien sich anschauen, wer nutzt Facebook zum Beispiel oder wer nutzt WhatsApp. Aber de facto, wenn man sich mal die Smartphones anschaut von vielen Leuten, dann nutzen die natürlich Kombinationen von Angeboten, von Tech-Unternehmen, sodass wir mal geschaut haben, wie sieht es denn mit den großen drei der Facebook-Plattform aus, nämlich Facebook, Instagram und WhatsApp.
Dafür konzipierten die Wissenschaftler eine nicht repräsentative Online-Befragung mit rund 3000 Teilnehmern. Das Ergebnis? WhatsApp nutzen fast alle, mehr als 9 von 10 der Befragten, auch die Älteren. Aber auch Instagram hat inzwischen fast die Hälfte auf dem Smartphone. Hier sind die Nutzer deutlich jünger. Den Wissenschaftlern ging es bei ihrer Studie aber um mehr. Sie wollten herausfinden, welche Persönlichkeitsmerkmale die Nutzerinnen und Nutzer auszeichnen. Dafür verwendeten sie das in der Psychologie etablierte Big Five-Modell. Es ermittelt mit Standardfragebögen Charaktereigenschaften. Und das anhand von 5 Dimensionen.
Erstens, Offenheit für Erfahrungen.
Eine Dimension, die sich daran äußert, dass Leute besonders intellektuell sind, wissbegierig und gerne auch neue Kulturen bereisen.
Zweitens, Gewissenhaftigkeit.
Sorgfalt und natürlich sind das Leute, die pünktlich kommen, die verlässlich sind.
Drittens, Extraversion.
Geselligkeit, Lebendigkeit und Durchsetzungsstärke.
Viertens, Verträglichkeit.
Das sind Leute, die besonders empathisch sind und mit denen man sicherlich häufig gerne zusammenarbeitet.
Fünftens, Neurotizismus.
Geht eher mit Ängstlichkeit einher. Es sind Leute, die manchmal auch dazu neigen, eher zwanghaft zu sein. Es ist auch sicherlich die Dimension, die eher damit assoziiert ist, dass Leute anfällig sind, eine Angst- oder Depressionserkrankung zu entwickeln.
Im Hinblick auf Verträglichkeit und Offenheit für neue Erfahrungen gab es bei den Nutzern kaum Unterschiede. Wohl aber bei anderen Faktoren, wie Davide Marengo von der Universität Turin erklärt. Er hat die Umfrage bei einem Gastaufenthalt in Ulm ausgewertet.
Social media users tend to be more extroverted when compared with the non-users.
Die Nutzer sozialer Medien sind tendenziell extravertierter als die Nichtnutzer. Sie sind auch weniger gewissenhaft. Aber das betrifft vor allem die Nutzer jüngerer Plattformen, in denen weniger 1:1 Kommunikation und mehr Unterhaltung im Vordergrund steht. Und Menschen, die Instagram nutzen, sind neurotischer als Nichtnutzer und Nutzer, die auf traditionelleren Plattformen wie Facebook oder WhatsApp unterwegs sind.
Diese Erkenntnisse, auch wenn sie aus einer nicht repräsentativen Online-Befragung resultieren, sind zum einen für die wissenschaftliche Methodik wertvoll. Wenn Forscher Fragebögen nur auf einer Plattform veröffentlichen, müssen sie damit rechnen, dass vor allem Menschen mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen diese beantworten. Das verzerrt die Ergebnisse. Die Ulmer Studie ist aber auch ein wichtiger Baustein in Christian Montags grundsätzlicher Forschung zu Social-Media-Plattformen. Auch der Lehramtsstudentin Lea Harris ist schon aufgefallen, dass der Instagram-Algorithmus ihr vor allem Inhalte anzeigt, die zu ihren Interessen passen. Fotos ihrer Lieblingsserie, aber auch Beiträge zu Black Lives Matter-Demos. Die Gefahren sind bekannt. Sozialwissenschaftler warnen davor, dass Menschen, die aktuelle Nachrichten ausschließlich über soziale Netzwerke beziehen, mit einer sehr einseitigen Weltsicht konfrontiert werden. Sie landen in einer sogenannten Filterblase. Christian Montag hat dazu bereits geforscht und nun festgestellt, dass sich seine alten Ergebnisse mit den neuen Erkenntnissen in Teilen decken.
Da haben wir gesehen, dass die Personen, die sich nur über Newsfeed informieren, weniger gewissenhaft sind und eben höhere Neurotizismuswerte haben. Und jetzt ist natürlich die große Frage, neigen Personen dazu, die besonders wenig gewissenhaft und hochneurotisch sind, sich nur über Newsfeed zu informieren, oder ist diese Persönlichkeitsausprägung eine Folge der Nutzung? Ich würde davon ausgehen, dass Ersteres der Fall ist. Scheint mir plausibler, weil Persönlichkeit sehr, sehr stabil ist. Das heißt, wenn man so einen Fragebogen ausfüllt über sich selber, kommt so in 5 Jahren was sehr, sehr Ähnliches raus.
Noch ist die Forschung zu Filterblasen nicht abgeschlossen. Was die Ulmer Studie schon jetzt zeigt, ist, dass es kaum noch Menschen gibt, die gar nicht in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Eines ist Christian Montag deswegen wichtig.
Mir geht es nicht darum, grundsätzlich zu sagen, oh, Social Media ist Teufelszeug, sondern mir geht es eher darum, darüber nachzudenken. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für unsere Bevölkerung. Wie wollen wir die Zukunft in diesem Bereich gestalten?
Über eine Studie zu den Nutzerinnen sozialer Medien berichtete Annika Schneider. Wir bleiben beim Thema Google und Co. Wer die Suchmaschine nach bestimmten Themen durchforstet, stellt schnell fest, dass die für ihn interessanten Treffer direkt zu Beginn auftauchen. Wer hingegen in einer Bibliothek Literatur zu einem bestimmten Sachgebiet sucht, sieht sich mit einer kaum beherrschbaren Fülle von Treffern konfrontiert. Eine Vorauswahl wirklich wichtiger Bücher und Zeitschriften findet nicht statt. Den Unterschied macht ein Algorithmus. Eine berechnete Vorauswahl, wie sie zum Beispiel Google einsetzt. Bald könnte das auch im Bibliothekenalltag werden, wenn eine Software höchst trickreich die wahren Wünsche der Nutzer erahnt. Mirko Smiljanic.
Einen gewissen Charme kann man Bibliotheken mit alter Ausstattung nun wirklich nicht absprechen. Regal reiht sich ein Regal voller frei zugänglicher Bücher, an den Wänden Schränke mit hölzernen Kartei- oder Zettelkästen, unübersehbar jahrzehntelange Gebrauchsspuren, A bis AD, AD bis AK und so weiter.
Zettelkästen haben wir noch in den internen Räumen stehen, für Katalogpflege, also für Pflege der Einträge, aber nicht mehr für die aktive Nutzung. Alles, was in diesen Zettelkästen ist, ist auch digital verfügbar und suchbar.
Thorsten Meyer ist Bibliotheksdirektor der ZBW Kiel, dem Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, eine der modernsten wissenschaftlichen Bibliotheken Deutschlands überhaupt. Monitore stehen auf Tischen, davor Studenten, Doktoranden, Professoren. Hier findet jeder, was er oder sie sucht. Vor Ort in Kiel sind dabei die wenigsten. Literaturrecherche betreiben die meisten online von zu Hause aus. Und an diesem Punkt wird es interessant. Wie läuft die Suche nach Büchern und Artikeln konkret ab?
Die Suche erfolgt hauptsächlich über Google Scholar. Das ist der schnellste Einstieg. Nur dann kommt man halt zu den relevanten Treffern und die sind bei uns halt über unser Portal EconBiz verfügbar. Das heißt, wir generieren sehr viel Nutzung in EconBiz auch über Google.
An Google bzw. Google Scholar kommt niemand vorbei. Die Gründe dafür liegen in der Suchmethode. Ein Beispiel. Wer über Google Websites sucht, etwa zum Thema Corona und Wirtschaft, bekommt nach 0,39 Sekunden 159 Millionen Treffer. Ein bisschen viel für eine Anfangsrecherche. Lesen kann diese Seiten natürlich niemand, die wichtigsten stehen aber ohnehin ganz oben auf der Liste. Seite 2 ist schon fast uninteressant. Und die Vorauswahl ist erstaunlich präzise. Google schafft das, weil Google seine Kunden kennt. Jede Seite, die er oder sie aufruft, wird registriert. Über Jahre entstehen so präzise Profile. Genau das dürfen Bibliotheken aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Sie wissen nicht, wer da gerade Literatur sucht. Das könnte sich mit Senior zumindest ein wenig ändern. Senior ist übersetzt die Abkürzung für Simulation von interaktiver Informationsrecherche. Das DFG-geförderte Forschungsprojekt zählt zu den Leuchtturmprojekten auf dem Weg zur Bibliothek der Zukunft. Vereinfacht gesagt möchte Senior Google ein wenig nachahmen.
Die Nutzerinnen und Nutzer wollen nicht 100 Treffer, sie wollen die 5 wichtigsten Treffer und dann auch nachher das Gefühl haben, dass sie die 5 wichtigsten Treffer gefunden haben.
Dabei legt Senior allerdings keine Profile seiner Nutzer an. Der Datenschutz verbietet das. Wer Bücher oder Zeitschriften, Audiofiles oder Filme sucht, wird vielmehr einer Gruppe zugeordnet.
Grob kann man sich vorstellen, ich unterscheide zwischen dem Student oder der Studentin, welche die Bachelor- oder Masterarbeit schreibt und dafür gewisse Literaturrecherche machen muss, oder den Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin, welche sich jetzt auf eine Publikation vorbereitet oder Wissen sucht. Und das sind unterschiedliche Erfahrungsstände, die diese Personen haben.
Professor Michael Granitzer, Informatiker an der Universität Passau.
Suche ist ja nie nur die Eingabe eines Keywords und die Ergebnisse, die man dann erhält, sondern sie haben ja sehr viele Interaktionen. Sie starten mit einem Suchbegriff, lernen dann aus den ersten 3 Anfragen der Suche etwas, verfeinern diesen Suchbegriff, so lange, bis sie quasi ihr Ziel erreicht haben. Und diese Session zu identifizieren, ob sie jetzt eben Expertensuche betreiben oder explorative Suche betreiben oder bekannte Publikationen suchen. Diese Session zu charakterisieren, ist eigentlich dann im Online-Fall das Ziel.
Sinir erstellt Nutzergruppen und ordnet diesen Gruppen bestimmte Literatur zu. Mitglieder der einen Gruppe suchen den großen Überblick, in anderen Gruppen stehen hochspezialisierte Detailinformationen im Vordergrund. Wie bei Google bereitet Sinir die Treffer in Form einer nach Relevanz geordneten Liste auf. Wichtiges steht an erster Stelle, Unwichtiges weiter hinten. Die Entscheidung, wer welcher Gruppe angehört, läuft während der Recherche sekundenschnell ab. Sinir simuliert aus den wenigen verfügbaren Klicks, was die Nutzerin oder der Nutzer sucht. Auch das ist ein Unterschied zu Google. Kaum einen Unterschied gibt es allerdings in einem kritischen Punkt. Was ist eigentlich mit den Treffern auf den Seiten 3, 4, 5 und so weiter? Bei Google schaut sich kaum jemand diese Seiten an. Bei Sinir wahrscheinlich auch nicht. Aber vielleicht verbergen sich ja gerade dort die besten Literaturhinweise. Michael Granitzer kennt das Problem.
Diese Gefahr besteht grundsätzlich immer, wenn Sie versuchen, Prozesse zu optimieren und Entscheidungen treffen müssen. Also diese Gefahr kann man, glaube ich, auch ganz, ganz schwer wirklich eliminieren. Und die wird auch bei uns im System wahrscheinlich da sein, ja.
Wer wirklich nichts verpassen möchte, durchforstet bei Sinir auch die Seiten 2, 3, 4 und so weiter. Noch ist Sinir nicht im Regeleinsatz, noch kann die Literaturmaschine den Bedürfnissen ihrer Nutzer angepasst werden. Für Bibliotheken, so Thorsten Meyer vom ZBW Kiel, gibt es dafür durchaus erfolgversprechende Verfahren.
Dort gibt es schon seit Jahren das Konzept der User Experience, UX, wo wir halt die Nutzenden durch einen Bibliotheksbereich führen und sie dann mit bestimmten Fragestellungen konfrontieren und wir dadurch halt herausfinden, ob denn Abläufe, ob bestimmte Positionierungen von Tischen, Ausleihe etc. gut ist oder nicht.
Solche Konzepte lassen sich auch auf Suchmaschinen wie Sinir übertragen. Allzu kompliziert sollte die Handhabung übrigens nicht sein. Sinir ist auch ein Fall für Schul- und Stadtbibliotheken. Deren Nutzer sind, bezogen auf das Thema Digitalisierung, ohnehin ein ganz anderes Kaliber, so Michael Granitzer.
Die nächste Generation, die heranwächst, die haben ja schon eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber der Digitalisierung. Digitale Inhalte einfach zu finden online, einfach zu nutzen online. Und ich glaube, der muss man auch als kleine Bibliothek in Zukunft gerecht werden.
Mirko Smiljanic mit Informationen über die Bibliothek der Zukunft.
Bei diesem Virus haben wir eine Tröpfcheninfektion, das heißt, wir husten das Virus hoch oder wir geben es so mit einer feuchten Aussprache von uns.
Es gibt bestimmte Namen, meist die von Lehrstuhlinhabern der Virologie, die in der Öffentlichkeit mit der Corona-Krise in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel Christian Drosten, Hendrik Streeck oder Melanie Brinkmann. Merklich zurückhaltend hingegen haben zunächst die Geisteswissenschaftler agiert. Dieses Defizit wurde früh erkannt und so entstand unter Leitung von Professor Jürgen Zimmerer von der Universität Hamburg und Georgios Schatzoudis, Leiter des Wissenschaftsportals der Gerda-Henkel-Stiftung, ein Diskussionsformat. Was da alles diskutiert wurde, das lässt sich jetzt nachlesen unter dem Titel Logbuch Corona Geisteswissenschaften. Georgios Schatzoudis habe ich vor der Sendung gefragt, ob in den Diskussionen diese Zurückhaltung mal thematisiert wurde.
Ja, das haben wir uns natürlich gleich zu Beginn wirklich gefragt, weil wir eben ja auch davon ausgehen, dass gerade Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler als ihre ureigene Expertise betrachten, Ereignisse zu reflektieren, zu kontextualisieren, sie in historische Zusammenhänge einzuordnen und gerade auch mit Blick auf das Politische und Gesellschaftliche eben auch Orientierung bieten zu wollen. Auch vor so Dingen zu warnen, wie wenn beispielsweise so essentielle Dinge wie Bürgerrechte eingeschränkt werden oder allgemeiner gesprochen, wenn es um das ewige Spannungsverhältnis zwischen Freiheit auf der einen und Sicherheit auf der anderen Seite geht. Also das haben wir uns natürlich gefragt. Und dann ist jetzt meine Position, ich habe da zwei Punkte für mich ausgemacht. Zum einen hat das natürlich mit dem Thema an sich zu tun. Wir haben es hier mit einer medizinischen Bedrohung zu tun, mit einer wahrgenommenen, ernsthaften Bedrohung, der man eben zu begegnen hat. Und gegen ein Virus helfen natürlich unmittelbar keine historischen Vergleiche oder soziologische Analysen, sondern da sind natürlich zunächst erst einmal ganz andere Experten gefragt, eben die aus der Medizin vor allem. Der andere Punkt aber, und das fand ich sehr interessant zu beobachten, war eher ein selbstkritischer, der von einigen im Logbuch geäußert wurde. Ich fasse das mal so zusammen, ist ein bisschen pointiert. Die Geisteswissenschaften hätten sich durch stark selbstbezogene Debatten und einer gewissen Überfeinerung ihrer Themen selbst ins Abseits der Öffentlichkeit gespielt. Wer sich vor allem mit Fragen des gerechten Umgangs mit Sprache, mit Diskursen und deren Beteiligten beschäftige, der werde irgendwann nicht mehr als relevante Größe wahrgenommen, wenn es um das große Ganze gehe. Das haben nicht alle so behauptet, das würde wahrscheinlich auch nicht jeder so unterschreiben aus dem Logbuch, aber es war eben auch keine einsame Position. Und das fand ich persönlich sehr interessant.
Also doch die Geisteswissenschaftler so ein bisschen in dem viel zitierten Elfenbeinturm immer wieder. Welche Themen wurden denn dann überhaupt angesprochen?
Ja, die Themen haben Jürgen Zimmer und ich eben als Initiatoren des Logbuchs, aber vor allem eben auch, wie Sie es gerade gesagt haben, als mitdebattierende Moderatoren des Chats vorgegeben. Wir haben die Themen spätestens 2 Stunden vor dem Chat den Beteiligten mitgeteilt. Aber wir haben natürlich auch Vorschläge aufgenommen und dann diese auch zur Diskussion gestellt. Was die Themen an sich angeht, die ergaben sich am Anfang eigentlich aus dem, was wir als Nachholbedarf angesehen haben. Was wurde bislang wenig oder gar nicht öffentlich angesprochen und diskutiert? Was muss in die öffentliche Debatte, ins öffentliche Bewusstsein? Das waren die Fragen, die wir uns gestellt haben. Und so haben wir eingangs beispielsweise danach gefragt, ob uns mit Corona eine Epochenwende bevorstehe. Wir wollten wissen, wie über die Krise gesprochen wird, welche Sprache wird verwendet. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn der französische Präsident Macron dem Virus den Krieg erklärt? Und dann haben wir uns auch gefragt, wie die Krise in Deutschland angegangen wird, wie in anderen Ländern und diese Vergleiche dann auch in Fragen der staatlichen Organisation, des Staatsaufbaus, aber auch der jeweiligen nationalen politischen Kultur, das haben wir versucht einzuordnen. Ist der Föderalismus beispielsweise hilfreich oder eher hinderlich, wenn es darum geht, die Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen? Und was bedeutet es, wenn Gesundheit, menschliche Körper und vor allem Angst um das Leben in den Mittelpunkt der Politik rücken? Was ist wichtiger, Geld oder Leben, Wirtschaft oder das Leben eines jeden Einzelnen? Was heißt eigentlich in diesem Zusammenhang auch systemrelevant? Auch ein ganz wichtiger Begriff. Und eine letzte Frage vielleicht, die ich interessant fand. Ist der Umgang mit der Seuche und sind die Folgen der Krise auch immer eine Klassenfrage? Also eine sehr alte Frage, die wir hier nochmal abgedatet haben.
Also ich kann mir vorstellen, dass die Debatten auch sehr kontrovers teilweise geführt wurden. Gibt es eigentlich eine Debatte, die Ihnen besonders eindringlich im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, wir hatten einige kontroverse Debatten, beispielsweise die Frage, ob der Föderalismus in Krisenzeiten funktioniert, ist er hilfreich oder ist er eher etwas, was das Problem verstärkt, die Krise verstärkt. Daran schloss sich dann auch die Frage an, ob es gerechtfertigt ist, Sicherheit der Freiheit vorzuziehen. Haben wir die Rückkehr beispielsweise des starken Staates, also eine Renaissance von Hobbes Leviathan, war auch eine Frage. War es richtig, die Wirtschaft nahezu stillzulegen, um alle weitestgehend zu schützen? Kann man das überhaupt gegeneinander aufwiegen? Geld gegen Leben und umgekehrt. Und es ging auch beim Gang in die Geschichte kontrovers zu. Sowohl mit Blick auf die nahezu widerstandslose Einschränkung der Grundrechte, ein neues 1933. 1933 war ein ganz häufiger Referenzpunkt in den Debatten. Das war sozusagen die politische Dimension, Stichwort Ermächtigungsgesetz. Und aus ökonomischer Perspektive, ob die wirtschaftliche Krise und auch die folgenden sozialen Verwerfungen, ob die möglicherweise einen fruchtbaren Boden bereiten für Demagogen und andere politische Extreme, also ähnlich sozusagen Spätzeit Weimarer Republik. Das waren so Themen, die sehr kontrovers diskutiert wurden.
Wenn Sie ein Fazit ziehen würden, welches wäre das? Sind die Vertreter der Geisteswissenschaften so etwas aus ihrem Elfenbeinturm herausgekommen? Haben die womöglich gelernt?
Das würde ich wirklich unterschreiben. Und zwar aus 2 Erwägungen. Sowohl sozusagen einmal, was das Format betrifft, das wir geführt haben. Wir haben es hier mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu tun, die es eigentlich nicht gewohnt sind, schnell und knapp präzise auf etwas zu antworten, sondern wenn Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler reden, dann auf Podien beispielsweise gerne auch mal ein bisschen ausladen. Hier waren sie im Grunde durch das Format diszipliniert, sich nicht nur als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu beteiligen, sondern auch als Bürgerinnen und Bürger, also eine Meinung zu vertreten. Das nicht unbedingt abgesichert zu tun, sondern manchmal aus der Hüfte vielleicht auch geschossen. Also das fand ich sehr interessant, dass man sich darauf eingelassen hat. Das fand ich sehr mutig und ich fand, dass das wirklich eigentlich ein sehr gutes Beispiel war, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch trauen sollten, in der öffentlichen Debatte sich zu äußern und sich an solchen öffentlichen Debatten, auch wenn sie kontrovers geführt werden, sich daran zu beteiligen. Das war vielleicht der eine Punkt. Inhaltlich würde ich sagen, dass ich vor allem beispielsweise die Debatte über die Systemrelevanz sehr interessant fand. Denn da wurde ja deutlich, beispielsweise an der Frage, welche Berufe sind eigentlich wichtiger als andere? Wie steht es um Gerechtigkeit der Entlohnung? Wer tut hier gerade die wichtigste Arbeit oder den wichtigsten Dienst an der Gesellschaft? Also das waren so Fragen, da wurden so ein paar interessante Diskussionen, die schon länger in der Öffentlichkeit sind, die wurden hier nochmal präzisiert. Und was ich persönlich sehr wichtig fand, war, dass bei diesen Debatten auch ziemlich deutlich geworden ist, dass das Sagen von der Alternativlosigkeit doch offenbar sehr stark ideologisch auch geprägt ist. Wir haben erlebt, dass bislang als undenkbar geltendes plötzlich und im Grunde sehr einfach möglich wurde. Wir können sehr gut auf vieles, können wir verzichten, wir können vieles umstellen, uns anders organisieren. Das wurde in den Debatten sehr oft angesprochen. Und wir haben hoffentlich deutlich machen können, dass Geschichte immer offen ist, dass Kontingenz herrscht, dass nichts auf ewig so sein muss, wie es gerade jetzt ist. Das müsste eigentlich auch, finde ich jedenfalls, einen gewissen Optimismus aussenden, wenn uns bewusst wird, dass wir Bestehendes verändern können, dafür ein Bewusstsein wieder zu schaffen. Das wäre aus meiner Sicht hoffentlich ein kleines Vermächtnis unseres Logbuchs. Das würde ich mir jedenfalls wünschen.
Georgios Tschatsoulis, Leiter des Wissenschaftsportals der Gerda-Henkel-Stiftung über das Logbuch Corona Geisteswissenschaften. In Zeiten von Corona hat das Robert-Koch-Institut besondere Popularität und Autorität bekommen. Vom Namensgeber, dem Mediziner, Mikrobiologen und Nobelpreisträger Robert Koch, sprechen wir mit Ehrfurcht. Dass er nicht nur medizinische Verdienste, sondern auch eine dunkle Seite hatte, wurde bislang nicht thematisiert. Robert Koch war zu Beginn des 20. Jahrhunderts einer der führenden Kolonialmediziner, der vor allem in Ostafrika Forschungen mit Einheimischen betrieb. Einzelheiten von Ursula Storost.
Bis heute erzeugt der Name Robert Koch Ehrfurcht und Respekt. Ein Pionier der Medizin, der die Tuberkulose besiegte. Doch jetzt hat dieser Mythos Risse bekommen.
Was wenig bekannt ist, ist, dass er sehr stark in das koloniale Projekt verbunden war. Ich würde sagen, er war der führende Kolonialmediziner Deutschlands, da er parallel zur Leitung seines Instituts mehrere lange Auslandsaufenthalte im Dienste der britischen und der deutschen Kolonialverwaltung unternommen hat, um dort zu forschen.
Jürgen Zimmerer ist Historiker, Professor für Globalgeschichte an der Universität Hamburg und Leiter des Projektverbundes Hamburgs Postkoloniales Erbe. Robert Koch, sagt er, sei zwischen 1905 und 1907 im Auftrag der deutschen Kolonialverwaltung fast ununterbrochen in Ostafrika gewesen, vor allem um die grassierende Schlafkrankheit zu erforschen. Dafür habe er routinemäßig Menschenversuche an Einheimischen gemacht. Zum Beispiel mit
Atoxyl, ein arsenhaltiges Präparat mit sehr starken Nebenwirkungen. Das war bekannt, Nebenwirkungen, die zur Erblindung führen oder zum Tod. Und er hier experimentierte und Leute im Grunde starken Schmerzen bis zum Tod aussetzten, wissend, dass es eigentlich keine Heilungsmöglichkeit gibt.
Das eigentliche Ziel von Kochs Arbeit sei gewesen, die koloniale Wirtschaft zu fördern und die Arbeitskraft der Kolonialisierten zu optimieren. Nur deshalb behandelte er die totgeweihten Menschen mit dem Arsenpräparat.
Er findet heraus, solange man sie damit behandelt, können sie niemand anderen anstecken. Das heißt, er benutzt eine sehr schmerzhafte Behandlung, um die Gesunden zu schützen, weil das koloniale Projekt abhängig ist von der afrikanischen Arbeitskraft und die will er schützen.
Koch entwickelte vor Ort eine Strategie, um Ansteckungen zu minimieren. Er empfahl,
man solle Konzentrationslager einrichten und bei einem Krankheitsausbruch die Infizierten dort konzentrieren. Mit ihren Angehörigen, um sie eben zu separieren von der gesunden Bevölkerung. Und er sagt dann, nach einer gewissen Zeit sind die Kranken tot, dann könnte man die Gesunden auch wieder zurückbringen.
In ihren Dörfern waren die Menschen fortan nicht mehr sicher vor der Kontrolle der weißen Mediziner, sagt Dr. Markus Hedrich, Historiker an der Universität Hamburg. Robert Koch initiierte ein Netzwerk von Medizinern und Helfern, die auch nach seiner Rückreise seine Arbeit fortsetzten. Dazu gehörten die einheimischen Askaris, die als Soldaten der deutschen Schutztruppe arbeiteten.
Und es gibt dann aber auch nächtliche Razzien, wo Askaris nachts in die Dörfer gehen und die Leute sozusagen rausholen, um sie dann zu untersuchen, ob sie schlafkrank sind und wenn ja, ins Lager zu überführen.
Basierend auf den Kochschen Vorgaben, so Markus Hedrich, entstand eine koloniale Bevölkerungspolitik. Ziel war es, die Gewinne der Kolonialherren zu maximieren.
Wo eben versucht wird, die Arbeiter gesund zu halten, um eben auch Profite zu steigern. Das passiert in den Kolonien des Kaiserreiches mit einem rassenanthropologisch untermauertem Menschenbild.
Weil die Afrikaner als unterlegene Rasse galten, glaubte Koch in den Kolonien auch die Forschungsbedingungen vorzufinden, die er in Deutschland vermisste. Unbeschränkte Möglichkeiten für Experimente an Menschen ohne die Kontrolle von Kollegen. Zitat:
Bei uns zu Hause ist nun schon so gründlich aufgearbeitet und die Konkurrenz eine so gewaltige, dass es sich wirklich nicht mehr lohnt, dort zu forschen. Hier draußen aber, da liegt noch das Gold der Wissenschaft auf der Straße.
Vor diesem Gold der Wissenschaft, so Jürgen Zimmerer, seien viele Einheimische damals in Panik weggelaufen.
Also sie hatten wahnsinnig Angst auch vor diesen kolonialen Ärzten, weil sie wussten, dass sie dabei große Schmerzen erleiden. Und Koch musste ab einem gewissen Zeitpunkt gewusst haben, dass er sie gar nicht heilen kann. Und das ist die Grundlagenfrage. Darf ich jemanden quälen, um jemand anderen zu schützen?
Robert Koch, so der Historiker Markus Hedrich, glaubte, dass Versuche an Afrikanern vertretbar waren und dass sie gegenüber Europäern keine Rechte hatten. Als Koch 1904 in Tansania die von Ratten übertragene Pest bekämpfen wollte, ordnete er an, die Hütten der Einwohner abzubrennen.
In denen er Ratten vermutete und er schrieb, die eingeborenen Hütten repräsentierten nur einen geringen Wert. Und das Zitat geht weiter: Wir beschlossen denn in jedem Fall, wenn ein Pestfall sicher konstatiert ist, die Hütten samt Inhalt abzubrennen, wo natürlich alle infizierten Ratten vernichtet werden. Was zeigt, dass die lokalen Einwohner auch völlig entrechtet waren.
Die wilhelminische Gesellschaft war insgesamt rassistisch geprägt, so Jürgen Zimmerer. Ein Rassismus, den wir bis heute nicht überwunden haben.
Noch 2020, im März, im April, gab es Vorschläge, man könne doch die Impfstoffe gegen den Covid-19-Virus in Afrika oder in Indien testen. Das waren französische Ärzte, die das vorgeschlagen haben. Das heißt, dieser Gedanke, dass man Medikamente, die problematisch sind, in Regionen testet, wo Menschenleben nicht so viel wert ist, ist noch mit uns.
Jürgen Zimmerer bezweifelt mit Blick auf den immer noch weit verbreiteten Rassismus, ob Robert Koch heute noch der richtige Namensgeber für das oberste Bundesinstitut für Gesundheit ist.
Es geht ja gar nicht darum, seine Leistungen in der Tuberkuloseforschung klein zu reden und in der Choleraforschung, sondern zu sagen, taugt er als Vorbild? Und ich sage nein. Das eine ist seine Mitwirkung am kolonialen Projekt an sich und das zweite sein Wissenschaftsverständnis und das dritte, ich möchte keinen Mediziner als Vorbild haben, der zwangsweise Experimente an wehrlosen Patientinnen und Patienten durchführt.
Hintergründe über den Kolonialmediziner Robert Koch von Ursula Storost. In der Kunstszene kommt gerade einiges in Bewegung. Da ist zum einen die kritische Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit und die Diskussion über die Rückgabe geraubter Kulturgüter. Zum anderen geht es um die kulturelle Vielfalt, zum Beispiel im Programm oder beim Personal. Strukturellen Rassismus zu analysieren, Privilegien der weißen Mehrheitsgesellschaft bewusst zu machen und neue Perspektiven zu eröffnen, das hat sich die Weißseinsforschung zur Aufgabe gemacht. Was dahinter steckt und wie die Methode in die Museumspraxis umgesetzt wird, darüber berichtet Dörte Hinrichs.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Martin Luther King am 28. August 1963 vor mehr als 250.000 Menschen beim Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit.
Wir haben 2020, dass man immer noch über Rassismus auch sprechen, das finde ich wirklich krass. Das verstehe ich auch wirklich nicht. Es gibt etwas zu spüren, dass wahrscheinlich nicht alle, aber dass wir auch wirklich diskriminiert werden, dass die Schwarze hier wirklich nichts zu suchen haben, so ungefähr.
Virginie Kamsche, Mitbegründerin des Afrika-Netzwerkes Bremen.
Ich denke, dass ein Museum für Gegenwartskunst, was das MMK in Frankfurt ja ist, auch wirklich den Auftrag hat, sich den gegenwärtigen Fragestellungen und Themen zu widmen. Und das war auch der Grund, warum wir 2018 die Ausstellung gemacht haben, Weil ich nun mal hier lebe. Eine Ausstellung, die untersucht hat, anhand von künstlerischen Arbeiten, den strukturellen Rassismus und Antisemitismus in Deutschland.
Susanne Pfeffer, Direktorin des Museums für moderne Kunst MMK in Frankfurt am Main.
Im Gespräch zwischen Frau Kamsche und anderen Kolleginnen und mir ist mir immer wieder aufgefallen, dass das, was schwarze Menschen in ihrer Sozialisierung, in ihrer Erfahrung von weißen Privilegien sozusagen von Anfang an lernen, für weiße Menschen erst verständlich wird durch die kritische Weißseinsforschung. Also das sehe ich als Aufgabe in dieser Theorie, da so eine Brücke zu bauen, zu etwas, was man eben selbst nicht erlebt.
Professor Anna Greve, Kunsthistorikerin an der Universität Bremen und Referatsleiterin beim Senat für Kultur der Hansestadt.
Also kritische Weißseinsforschung untersucht das Paradigma Weißsein als Schlüsselkategorie von Rassismus und hinterfragt es, in dieser Form Privilegien zu erzeugen und damit eben auch Ausgrenzungsmechanismen, vor allen Dingen oft unbewusst.
Weiße Menschen definieren sich also demnach zwar nicht explizit über ihr Weißsein, sehen es aber, wenn auch unausgesprochen, als universelle, neutrale Norm. Für die damit einhergehenden Privilegien, die weiße Menschen bewusst oder unbewusst für selbstverständlich halten, will die kritische Weißseinsforschung hierzulande sensibilisieren, nach dem Vorbild der Critical Whiteness Studies im angloamerikanischen Raum. Die Theorie wird in den USA schon länger in den verschiedensten Disziplinen angewandt, um rassistische Strukturen und Diskriminierungsmechanismen offenzulegen.
Das ist der Unterschied auch zu dem englischen Begriff der Critical Whiteness Studies, dass man kritische Weißseinsforschung als Begriff 2005 eingeführt hat, unter anderem von der schwarzen Literaturwissenschaftlerin Peggy Piesche, um eben dieses Thema explizit in der deutschen Geschichte und im deutschen Kontext zu verorten.
Virginie Kamsche, die 2010 das Afrika-Netzwerk Bremen mitbegründet hat, begrüßt die Ansätze kritischer Selbstreflexion der weißen Mehrheitsgesellschaft, das Bewusstmachen und Infragestellen von Selbstverständlichkeiten.
Von daher finde ich auch wirklich gut, dass die Menschen weißer Hautfarbe sich damit auseinandersetzen. Und wir schwarzen Menschen erleben auch noch heute diese Diskriminierung, diese Ausgrenzung. Es ist wirklich verbreitet in alle Bereichen der Gesellschaft. Es tut sich was, aber es ist noch nicht genug.
Es geht der kritischen Weißseinsforschung um die Dekonstruktion traditioneller weißer Sichtweisen. Die Perspektiven weißer und nicht weißer Menschen werden hier analytisch voneinander getrennt, um sie gesondert zu Wort kommen zu lassen. Ein Ansatz, der nicht unumstritten ist, weil einige fürchten, er könnte die Gräben vertiefen.
Ich bin aber der Überzeugung, dass diese Trennung der Perspektiven, schwarze Perspektiven und weiße Perspektiven, für die Analyse unheimlich wichtig ist. Denn die Negierung des Unterschiedes im Leben radiert ihn nicht aus, sondern macht ihn nur eben erstmal unsichtbar oder erzeugt einen blinden Fleck. Das heißt, wenn ich mir klar mache als weißer Mensch, dass ich weiß positioniert bin, erst dann kann ich im Grunde genommen in einen wirklichen Dialog mit einer schwarzen Person gehen, die Rassismus ganz anders empfindet, darüber anders spricht und mich darauf einlassen.
Es ist dieser blinde Fleck, den die Kunsthistorikerin Anna Greve sichtbar machen will. Koloniales Erbe in Museen. Kritische Weißseinsforschung in der praktischen Museumsarbeit, lautet ihr Ende 2019 erschienenes Buch. Es geht weniger um die Diskussion über die Rückgabe geraubter Kulturgüter aus ehemaligen Kolonien, als vielmehr um einen generellen kritischen Ansatz, der alle Museen in den Blick nimmt, nicht nur ethnologische Sammlungen. Der blinde Fleck war auch der Titel einer Sonderausstellung 2017 in der Bremer Kunsthalle. Als erstes deutsches Kunstmuseum hat es die Spuren der Kolonialzeit in der Hansestadt in den Blick genommen. Die Kuratorin hatte als Ausstellungsplakat ein Bild von Emil Nolde ins Auge gefasst, auf dem eine schwarze Person dargestellt ist. Sie zeigte es Anna Greve, Diese wiederum machte den Vorschlag, das Bremer Afrika-Netzwerk mit in die Plakatauswahl einzubeziehen. Virginie Kamsche.
Wir waren alle schockiert, dass sie dieses Plakate von Nolde anwenden wollte, um die Werbung zu machen. Also das war also ein Südseebewohner, der so eine Kette am Hals hatten. Und das hat uns sofort erinnert an die Sklaverei. Und solche Bilder haben sie auch gesagt, wenn wir diese Stereotype oder Vorurteile so abbauen wollen, und das ist auch, warum wir uns auch engagieren mit dem Verein, dann sollen wir das sofort sagen, dass das nicht okay ist. Dass wir das wirklich uns nicht wünschen, dass das sowas nochmal reproduziert werden.
Es begann ein schwieriges Ringen um ein Plakat, das sowohl den Ansprüchen der Ausstellungsmacher als auch der schwarzen Community gerecht werden sollte.
Zum Glück haben sie das verstanden. Ich war wirklich diese Kuratorin Julia Binter dankbar, dass sie zu uns gekommen ist und mit uns auch wirklich diskutieren wollen. Dieses Prozess fand ich wirklich, dass er sich gelungen hat, zumindest für dieses Plakat, die überall in Bremen zu sehen war.
Man einigte sich schließlich auf Ernst Ludwig Kirchners Bild von der schlafenden Milli. Ein Kompromiss, der die Mitglieder des Afrika-Netzwerkes nur bedingt zufriedenstellte. Denn
man hat so eine nackte afrikanische Frau gesehen und das war für uns auch schon wieder ein Stereotyp, den wir überhaupt nicht sehen wollten. Also ich sage Ihnen ehrlich, wir dachten, okay, die sollten diese Werbung machen mit solchen Bildern, um Besucher zum Museum zu ziehen. Aber wir dachten, das sind deren Perspektive. Aber für uns, unsere Perspektive war, nee, solche Bilder, das reproduziert auch nochmal Vorurteile. Das führt auch zu Rassismus, zu Ausgrenzung und so, vor allem auch für unsere Kinder, die auch darunter leiden in der Schule. Und dann, ja, haben sie gesagt, das wollen wir nicht. Und wir haben einen Kompromiss gefunden. Das war so ein weißer Fleck auf den Genitalbereichen von der Frau. Und damit könnten die auch leben.
Nicht nur in Bremen, auch bundesweit gibt es inzwischen verschiedene Ansätze, nicht weiße Perspektiven in die Museumspraxis einzubinden und blinde Flecken sichtbar zu machen. Das Historische Museum in Berlin zum Beispiel hat 2016 eine Ausstellung zum deutschen Kolonialismus gemacht, an der erstmals die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland mitgewirkt hat. Und das Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main zeigt 2018 in der Ausstellung »Weil ich nun mal hier lebe« künstlerisch-dokumentarische Arbeiten von Migrantinnen und Migranten, die zu Klischees geronnene Bilder und rassistische Erfahrungen thematisieren. Und auch aktuell setzt sich die Direktorin Susanne Pfeffer kritisch mit der von Weißen dominierten Museumspraxis auseinander.
Ich denke, dass für ein Museum der Gegenwart auch wichtig ist, dass man ein Bewusstsein darüber hat, dass es natürlich das Museum ein Ort des Zeigens, aber auch des Ortes Nichtzeigens ist. Und dieses Bewusstsein ist, glaube ich, sehr wichtig, um letztendlich die blinden Flecke, die natürlich eine Gesellschaft, auch ein Museum und natürlich ein Direktor, eine Kuratorin auch haben, bewusst zu sein.
Und genau das thematisiert auch die aktuelle Ausstellung über Frank Walter.
Frank Walter, ein Künstler, der 1926 in Antigua geboren ist, der in den 50ern nach Europa gekommen ist und ähnlich wie eigentlich seine Zeitgenossen auch aus der Karibik, Franz Fanon oder Stuart Hall, geschockt waren in den 50ern von Rassismus, der ihnen in Europa entgegensprang. Und Frank Walter eine Figur ist, die wirklich ein ganz außerordentlich wichtiges und freies Oeuvre geschaffen hat, das jetzt hier erstmals in einem Museum zu sehen ist.
Bis zum 15. November 2020 wird die Frank-Walter-Retrospektive im Kontext mit Werken zeitgenössischer Künstler gezeigt. Frank Walter hatte immer von einer Ausstellung geträumt.
Vorm geistigen Auge die versammelte Menge, wie sie sich lautlos weidet an meiner Kunst. Schweigend vor der Wand, wie gebannt, gehen sie auf in dem, was sie sehen.
Frank Walter war ein vielseitiger Künstler. Er hat Gedichte geschrieben, komponiert und über 5000 Kunstwerke geschaffen. Geschnitzte Holzfiguren genauso wie Landschaftsmalereien. Miniaturölbilder auf Pappe, Papier und Holz, aber auch abstrakte Zeichnungen, oft auf der Rückseite von Fotografien, sowie zahlreiche Porträts und Selbstporträts, die ihn mal als schwarzen, mal als mehr oder weniger weißen Mann zeigen. Denn ursprünglich stammte seine Familie aus Deutschland, ist dann über England in die Karibik ausgewandert, um auf Antigua eine Plantage zu betreiben. Mütterlicherseits war er der Sohn von versklavten Vorfahren. Die Auseinandersetzung mit seiner Herkunft und das Aufspüren seiner europäischen Wurzeln haben ihn tief geprägt, wie auch Tondokumente von ihm belegen.
Not that I am European.
Ich bin nicht europäisch im familiären Sinne. Doch wie wurde ich europäisch? Ich wurde gezwungen, mich damit zu plagen, ob ich zu jener Familie gehörte oder nicht. Nicht durch irgendeinen Wunsch, zu irgendeiner Familie zu gehören, sondern durch die Anerkennung der Familie, zu der du gehörst und in die du hineingeboren wirst.
Doch diese Anerkennung wurde Frank Walter vom Zweig seiner englischen Familie verwehrt. Er hatte eine gute Schulbildung genossen und leitete 1948 als erster schwarzer Verwalter eine Zuckerrohrplantage in Antigua. Um sich weiterzubilden, reiste er 1953 nach England. Allerdings durfte er sich dort nur als Hilfsarbeiter verdingen, litt unter Hunger und Diskriminierung.
Ich glaube, wenn man in einer Gesellschaft lebt, die einen permanent durch Zuschreibung auf etwas reduziert, als Schwarzer, als Mann, als aus Karibik stammt, dass es dann natürlich wichtig ist, dass man eigentlich auch trotzdem im Leben es schafft, sich von diesen Zuschreibungen zu lösen und auch frei zu sein und diese Freiheit auch zu nutzen. Und die wird, glaube ich, sehr spürbar und die hat natürlich eine enorme Schönheit, wie ich finde.
Eine Schönheit, die lange Zeit unentdeckt blieb. Frank Walter war nach seinem mehrjährigen Europaaufenthalt, wo er unter anderem auch in Deutschland als Bergarbeiter tätig war, 1961 in die Karibik zurückgekehrt. Anfangs hatte er versucht, Ausstellungsorte für seine Bilder zu finden, es dann aber aufgegeben. Erst 8 Jahre nach seinem Tod, bei der Documenta 2017, wurde sein vielfältiges Werk einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Die Ausbildung an Kunsthochschulen, die Präsenz in namhaften Galerien sind oft die Referenzen, von denen sich Museen leiten lassen bei der Auswahl ihrer Künstler und deren Werke. Deshalb plädiert Susanne Pfeffer, Direktorin des Frankfurter Museums für moderne Kunst, auch dafür,
dass man wirklich auch sich von diesen Referenzsystemen lösen muss, dass man dann halt auch irgendwie die Freiheit hat, Werke zu zeigen, die vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht den Parametern der Moderne entsprechen.
Dazu brauchen Museumsdirektorinnen und Direktoren schon auch Mut, gewohnte Pfade zu verlassen und mit klassischen Sehgewohnheiten zu brechen. Nicht nur mit mehr Künstlern aus globalen Kontexten lässt sich der Horizont erweitern, sondern auch mit veränderten Perspektiven auf den klassischen Kanon der europäischen Kunst- und Kulturgeschichte. Anna Greve, die beim Bremer Senat das Referat Museen, Staatsarchiv, Landesarchäologie und Landesamt für Denkmalpflege, Obere Denkmalschutzbehörde, Kulturgutschutz leitet, führt als ein Beispiel die Kunsthalle der Hansestadt an. Dort, wo die Gemälde des 17. und 18. Jahrhunderts aus dem goldenen Zeitalter der Niederlande hängen, mit Stillleben exotischer Früchte, mit Porträts von Kaufleuten in kostbaren Gewändern, wird der Reichtum sichtbar, der auf kolonialer Ausbeutung beruht. Und eine Leerstelle.
Es kommen aber eigentlich kaum schwarze Menschen vor und auch das Thema Kolonialismus kommt so in den Gemälden erstmal nicht vor. Und diese Art von Gemälden gibt es aber überall in Deutschland und auf der Welt. Und die Kunsthalle hat die blinden Flecken, die es gibt in der Überlieferung, selbst ergänzt. Neben dem Hauptraumtext hat man aufgenommen eine Reproduktion eines Werkes von William Blake, von einem versklavten Menschen, der erhängt wurde. Also man betritt den Raum und sieht diesen hängenden schwarzen Menschen. Das ist erstmal ein Schock, wenn man eigentlich gewohnt sozialisiert ist, eben diese reichen, schönen Gemälde zu sehen.
Virginie Kamsche vom Afrika-Netzwerk Bremen vermisst auch schwarze Mitarbeiter in Museen. Ein Museumsdirektor auf der Suche nach Fachpersonal hat sie einmal nach einer Podiumsdiskussion angesprochen, ob sie nicht jemanden wüsste, der dafür in Frage kommen könnte. Ihr fiel ein passender Kandidat ein. Allerdings dauerte es mehrere Monate, bis dieser überhaupt den Mut fand, sich zu bewerben.
Ich bin wirklich diesem Direktor dankbar, weil er hat nach Kompetenzen geguckt, nicht nach Hautfarbe. Und bis heute ist der Mann glücklich. Und das zieht auch Publikum. Ich sehe ihn, das ist super. Also seine Familie geht dahin, seine Kinder, seine Freunde und so. Also solche Erfolge, das ist für uns also wirklich toll. Und jedem Museum oder allen Bereichen wünsche ich mir das. Und ich weiß auch nicht, warum das so schwer sein sollte.
Kritische Weißseinsforschung im Museum. Ein Beitrag von Dörte Hinrichs. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von Billie Holiday und Miles Davis. Nach den Nachrichten geht es hier gleich weiter mit den Jazz Facts. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.